Großbären Inside, der Podcast.
Hallo. Hallo, hier ist Großbären Inside. Ich freue mich, dass ihr diesmal dabei seid, die Jubiläumssendung des Podcastes, der sich als etwas andere Nachrichtensendung über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf versteht. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 13. August 2021. Und wir haben wieder einige hoffentlich spannende Themen für euch. Wie gesagt, es ist diesmal eine Jubiläumswoche. Warum eine Jubiläumswoche? Ja, der Podcast wird ein Jahr. Vor genau einem Jahr, also am 14. August letzten Jahres, haben wir mit dem Podcast angefangen. Wir haben positives Feedback bekommen, negatives Feedback, aber vor allem, das merkt man hoffentlich auch, haben wir nach wie vor Spaß, über unsere kleine Gemeinde etwas zu berichten. Da gibt es auch in dieser Woche wieder ein bisschen was. Man merkt schon, die Ferien sind vorbei. Es zieht jetzt langsam wieder ein bisschen an, das politische Leben. Wir hatten einen Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen, also den sogenannten Bauausschuss. Wir hatten einen Hauptausschuss. Wir hatten einige spannende Themen. Auch heute ist ein spannendes Thema. Der 13. August ist ja durchaus ein Tag, der in der deutschen Geschichte einen gewissen Widerhall findet. Am 13. August 1961, also vor über 60 Jahren, ist die Mauer gebaut worden um West-Berlin rum. Damit wurde die Trennung des Kalten Krieges ja zementiert und die Berliner wurden getrennt. Familien wurden getrennt, Unternehmen wurden getrennt. Wenn man mit Zeitzeugen spricht, dann ist das immer ganz spannend. Viele haben das total unterschätzt, was da passiert. Aber letztlich ist ein Staat auch zum Scheitern verurteilt, wenn er seine Bürger einsperren muss. Aber gut, das ist ja immer eine Frage. Ich werde ja häufig mal gefragt, warum ich auch hier und da eben Ausstellungen mache und geschichtlich mich eben auch äußere und versuche, gewisse, einer Legendenbildung vorzubeugen. Ich werde die nächsten Tage die Ausstellung an der alten Molkerei entlang, also als Freiluftausstellung wieder machen, über den Bau der Mauer und deren Sicherheitsanlagen und dergleichen mehr, dass man das sich immer vergegenwärtigt. Weil wenn man das heute jungen Menschen zeigt, die können das irgendwie gar nicht verstehen. Und es ist ja auch damals in der Zeit schwer zu verstehen gewesen, warum so etwas passiert. Jeder, der mit der Mauer aufgewachsen ist, der wird seine individuellen Erfahrungen damit haben, das ist auch völlig okay. Aber eben, man muss immer das sich nochmal vergegenwärtigen, was auf den Gedenktafeln steht immer so kommunistische Gewaltherrschaft letztlich vollzogen hat, um eben dann die Ideologie über den Wunsch des Menschen drüber zu stellen und dann eben so eine Mauer zu bauen. Aber gut, das war das eine. Wir haben einen Schulanfang gehabt. Die neuen Erstklässler sind eingeschult worden. Ich habe noch mal so ein bisschen Achtung, Kinderplakate aufgehangen um die Schule rum, 6 Stück, die ich im letzten Jahr schon genutzt habe, um nochmal so ein bisschen gerade die Verkehrsteilnehmer darauf hinzuweisen, dass wir jetzt ganz viele neue Verkehrsteilnehmer haben, die vielleicht, ich will nicht sagen, dass man überfordert ist, aber die vielleicht ihre Gedanken hier und da mit Schule und so noch anders haben und vielleicht nicht immer die Aufmerksamkeit haben im Autoverkehr oder überhaupt im Straßenverkehr, die man hätte haben sollen. Deswegen rufe ich alle auf, durchaus um die Schulen, um die Kitas, um die Haut rum etwas vorsichtiger zu fahren und einfach, wenn man ein Kind am Rand sieht, das Fuß vom Gas zu nehmen und bremsbereit zu sein, damit dann da nichts passieren kann. Ansonsten bedanke ich mich für das Feedback. Ich habe erstaunliches Feedback bekommen. Einerseits gab es durchaus Menschen, die wussten, dass unser Podcast jetzt ein Jahr alt wird, aber es gab auch Menschen, die mich auf andere Dinge angesprochen haben, nämlich auf den Landratswahlkampf, der ja, auch wenn die Plakate jetzt etwas mehr geworden sind, irgendwie von der Bundestagswahl ein Stück überlagert werden. Ich stehe nach wie vor dazu, weil inhaltlich findet der Bundestagswahlkampf ja schon nicht statt. und dann der Landratswahlkampf erst recht nicht. Aber gut, da bin ich angesprochen worden, wie ist das eigentlich, was verdienen die eigentlich alles? Und dann ist man relativ schnell auf dieses Übliche gekommen, wie wenig Geld man selber verdient, wie viel Geld doch Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete oder auch unser Bürgermeister verdient. Und da habe ich mir mal so ein paar Daten geholt und habe dazu einen kleinen Beitrag gemacht. Dann wünsche ich euch da viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr bleibt uns weiterhin auch so kritisch gewogen, dass ihr uns durchaus kritisch begleitet und uns immer sagt, wenn was nicht so gut ist. Ansonsten wünsche ich euch.
Viel Spaß beim Zuhören.
Sprechen wir über Geld. Ich bin in einem meiner letzten Sendungen angesprochen worden, ja, hier sind ja schon wieder Wahlen. Was verdient denn da so ein Bundestagsabgeordneter? Die kriegen ja so viel Kohle und die im Landtag erst recht. Und unser Bürgermeister und die Landräte, die verdienen alle so viel Geld. Ja, das Interessante ist, dass man einen Großteil der Bezüge, die die genannten Personen bekommen, sich im Endeffekt aus den entsprechenden Rechtsnormen ableiten kann. Und vorneweg, alle der genannten Daten, die ich gleich erzählen werde, sind entweder vom Statistischen Bundesamt oder der entsprechenden Rechtsnorm entnommen. Im Jahr 2020 betrug der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers in Deutschland 3.975 Euro. Also im Monat verdient der durchschnittliche Deutsche knapp 4.000 Euro. Das Bruttogehalt stellt das Gesamtgehalt vor Abzug von Steuern und dem Arbeitnehmeranteil der Sozialversicherungsbeiträge dar. Ne? Das klassische Bruttogehalt. Der durchschnittliche Bruttoverdienst je Arbeitnehmer in Deutschland ist allerdings nur 3.092 Euro. Warum? Weil dort auch Arbeitnehmer reinfallen, die eben keine Vollzeitbeschäftigung haben, sondern die Teilzeit beschäftigt werden. Somit reduziert sich das. Aber für die Vollzeitbeschäftigten liegen wir eben, wie gesagt, bei fast 4.000 Euro. Das unterscheidet sich jetzt. Da gibt es dann branchenspezifische Veränderungen. Und im Bereich von Finanzen und Versicherungsdienstleistungen zum Beispiel lag der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst im ersten Quartal 2021 bei 4.895 Euro. Das heißt, in dieser Branche wird perspektivisch das meiste Geld im Monat für einen Vollzeitbeschäftigten verdient. Es gibt nach wie vor Unterschiede zwischen Vollzeitbeschäftigten Männern und für Vollzeitbeschäftige Frauen. Im Jahr 2019 lag das durchschnittliche Entgelt oder monatliche Bruttobetrag für Männer bei 4.176 und bei Frauen lag das im Mittel bei 3.578 Euro im Monat. Also Frauen sind im Hinblick auf ihr Gehalt auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor weniger dotiert als Männern. Das ist das, was man teilweise durch diese Aktion Gender Pay dann auch versucht wieder auszugleichen, dass man sagt, gleiches Geld für gleiche Arbeit. Obwohl das immer etwas leichter gesagt ist als getan, weil lässt sich wirklich immer die Arbeit eines Einzelnen, ganz egal welches Geschlecht er hat, mit dem eines anderen vergleichen. Egal, in verschiedenen Wirtschaftsbereichen gibt es eben deutliche Gehaltsunterschiede. Wie gesagt, Finanzen, Versicherungen sind dort wesentlich besser. Es gibt einen anderen Bereich, Informations- und Kommunikation, sowie die Energieversorger. Dort erhalten die Arbeitnehmer die höchsten Bruttomonatsverdienste. Das geringste Verdienst wird im Gastgewerbe bezahlt. Kommen wir jetzt mal zu den Bundestagsabgeordneten. Die Abgeordnetenentschädigung für Mitglieder des Deutschen Bundestages beträgt seit dem 1. Juli 2019 monatlich 10.083 Euro und 47 Cent. Ihre Höhe wird auf Grundlage einer Empfehlung des Bundestagspräsidenten vom Bundestag beschlossen. Sie orientiert sich unter anderem an der Höhe der Bezüge der einfachen Richter bei den obersten Gerichtshöfen des Bundes. Das heißt, der Bundestagsabgeordnete hat als Äquivalent, also als Vergleich, dann einen Bundesrichter als Maßstab. Davon gehen dann immer noch mal Krankenkassenbeiträge, zumindest teilweise, also nicht komplett, aber der Teil, und natürlich die Steuern runter. Gemäß § 12 des Abgabengesetzes erhalten die Bundestagsabgeordneten eine Kostenpauschale, die zur Bezahlung von Bürokosten das Wahlkreisbüro außerhalb des Sitzes des Deutschen Bundestages, also Miete, Porto, Inventar, Literatur, Mehraufwendungen für die Unterkunft und Verpflegung am Sitz des Bundestags und bei Reisen, Fahrtkosten für Fahrten in Ausübung des Mandats, also Wahlkampfreisen etc., sowie, wenn sie nicht erstattet werden, und sonstige Kosten für die sogenannten mandatsbedingten Aufwendungen, Repräsentationen, Einladungen, Wahlkreisbetreuung etc. Diese Kostenpauschale, die man eben dann zusätzlich bekommt, beträgt 4.418,09 €. Die Kostenpauschale dient lediglich zur Erstattung von mandatsbedingten Aufwendungen und ist somit steuerfrei und gilt dann aber nicht als Einkommen. Aber man kann sie schon sicherlich den 10.000 € der Abgeordnetendiät, wie man ja so schön sagt, sicherlich noch dazu rechnen. Etwas anders sieht es bei uns im Land Brandenburg aus. Im Bundesland Brandenburg sind die Diäten zurzeit bei 7.976,35 €. Gesetzlich an die Einkommensentwicklung im Land Brandenburg gekoppelt. Das heißt, hat die Summe der Arbeitnehmer eine Gehaltssteigerung erfahren von x%, dann wird im Regelfall auch die Diäten der brandenburgischen Landtagsabgeordnete angepasst. Die Pauschale für Aufwendungen im Wahlkreis, die kommt dann noch dazu, das sind 635,23 € sowie 243 €, die die Mehrkosten am Sitz des Landtages abdecken sollen. Dann gibt es noch eine Fahrtkostenpauschale, 169 € je 30 Kilometer Entfernung zur Landeshauptstadt Potsdam. Das heißt also, die monatliche Entschädigung für die brandenburgischen Abgeordneten beträgt die 7.967,35 €. Zuzüglich kriegen die dann noch eine Finanzierung der Rentenbeiträge zur Verfügung gestellte Pauschale von 1.712,29 €, weil im Gegensatz zu den Diäten bei den Bundestagsabgeordneten, wo ja dann der Steuerzahler irgendwann die Ruhestandsentlohnung sicherstellt, ist es so, dass im Bundesland Brandenburg man gesagt hat, dafür ist dann der Abgeordnete selber zuständig. Die meisten zahlen, wenn ich das richtig sehe, in das Versorgungswerk ein. Diese 1.700 €, die gehen dann da rein. Und demzufolge werden die dann, je nachdem, wie lange sie dort eingezahlt haben, dann eine entsprechende Rente auch bekommen. So, dann haben wir ja noch Bürgermeister und Landräten. Das ist ein bisschen schwieriger, weil man hier sich ein Stück weit aufs Beamtenrecht verlassen soll. Da gibt es eine Verordnung über die Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung der hauptamtlichen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit der Gemeinden und Gemeindeverbindung im Land Brandenburg. So heißt die Rechtsnorm, nämlich die Brandenburgische Kommunalbesoldungsverordnung. Das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters wird da wie folgt eingestuft. Es ist dann immer abhängig von der Einwohnerzahl. Das heißt, in kreisangehörigen Gemeinden mit einer Einwohnerzahl bis zu 10.000 € ist die Besoldungsstufe A15 eingeplant. Bis zu 15.000 € sind es dann A16. Bis 25.000 € ist es dann B2. Bis 40.000 sind es B3. Es geht dann noch weiter bis B5. Das heißt, der Bürgermeister der Gemeinde Großbären, da wir unter 10.000 Einwohnern sind, ist in der Besoldungsgruppe A15 eingetaktet. Bei den Landräten und Landrätinnen ist es ähnlich an die Einwohnerzahl gekoppelt. Hier heißt es so schön, bis 75.000 Menschen ist in der Besoldungsgruppe B4 eingetaktet, bis zu 150.000 in der Besoldungsgruppe B5 und bis 225.000 in der Besoldungsstufe B6. Dazu kommt dann immer noch mal, dass ein Bürgermeister oder auch ein Landrat oder Landrätin eine sogenannte Dienstaufwandpauschale bekommt. Das sind einmal 160 € für den Bürgermeister und die Landrätin wären das 420 €. So, unsere Landrätin, die wir zurzeit haben, wird nach der Besoldungsstufe B6 eingetaktet, da wir über 160.000 Menschen in unserem Landkreis haben, heißt das, sie bekommt nach der Besoldungstabelle 9.977 € als Entgelt. Unser Bürgermeister A15, da ist es dann ein bisschen tricky. da gibt es dann verschiedene sogenannte Erfahrungsstufen. Das heißt, das beginnt bei A15 bei 5.471 Euro und geht bis zur Erfahrungsstufe 12 bei 6.849 Euro. In der Besoldungsordnung der Beamten, der Wahlbeamten, gilt anfangs alle 2 Jahre eine Höherstufung der Erfahrungsstufen, dann irgendwann alle 3 und später sind das dann alle 4 Jahre, bis die nächste Stufe erreicht wird. Das heißt, man hat eine garantierte, ja, wie möchte man, Gehaltserhöhung. Und der Bürgermeister müsste, ich sage jetzt mal, wenn er eine Erfahrungsstufe 8 hätte, das ist so irgendwo in der Mitte, dann müsste er plus Zulagen, müsste er knapp bei 5.967 Euro liegen, also knapp 6.000 Euro. Da geht dann die Krankenkasse runter und die Einkommensteuer, je nach Steuerklasse. Und es gibt dann noch Familienzulagen. Das heißt, es sind dann irgendwie ja, zwischen 4.400 netto und 5.000 Euro netto. Bei jeder Wiederwahl ist es so, dass Sie automatisch in die nächsthöhere Besoldungsstufe springen. Das heißt, wenn Sie es schaffen, also wenn unsere Landrätin als Beispiel es schafft, im September die Landratswahl für sich zu entscheiden, dann wird sie von B6 auf von 9.977 Euro auf B7 auf 10.488 Euro hochgestuft. Ne? Bei unserem Bürgermeister wäre das von A15 auf A16. Das wären dann irgendwie zwischen 6.000 und 7.600 Euro, je nachdem. Also nochmal zum Verständnis. Bundestagsabgeordneter hat in dem Fall knapp über 10.000 Euro plus die kostenfreien Pauschalen. Der Landtagsabgeordnete hat knapp 8.000 Euro. Bürgermeister verdienen, also Landräte verdienen knapp 10.000 Euro. Unser Bürgermeister verdient knapp 6.000 Euro brutto, obwohl das Brutto nicht das Brutto ist, was der normale Arbeitnehmer hat, der im Durchschnitt knapp, das hatte ich ja am Anfang gesagt, irgendwie bei 4.000 Euro liegt. Und demzufolge ist das dann alles ein bisschen unterteilt. Jeder mag jetzt selber beurteilen, ob das die entsprechende Person wert ist. Das maße ich mir jetzt gar nicht an, das zu entscheiden. Fakt ist ganz einfach. Demokratie und Politik, wenn man so will, kostet einfach Geld. Und viele sagen immer, ja, mein Gott, der Bundestagsabgeordnete oder der Bürgermeister, die verdienen ja so viel Geld. Ja, das muss man immer ein bisschen im Verhältnis setzen. Sie verdienen ungefähr so viel Geld wie ein Geschäftsführer einer kleinen GmbH, eines kleinen Unternehmens. Wenn Sie bei Großunternehmen sind, dann sprechen wir über ganz andere Dimensionen. Da ist selbst das Gehalt eines Bürgermeisters höchstens im mittleren Management anzusehen. Und genau das ist ja das Problem, dass aus rein finanziellen, monetären Gründen keiner in die Politik geht, weil es sich für viele, die in der Wirtschaft erfolgreich sind, ja, wie soll ich sagen, es einfach sich nicht lohnt. Die Gemeindevertreter übrigens bekommen als Aufwandspauschale, Aufwandsentschädigung muss man ja sagen, 90 Euro im Monat. Und dann kommen wir noch ein bisschen Sitzungsgeld, aber das tut nicht viel zur Sache. Und der Ortsvorsteher oder unser Ortsvorsteher bekommt knapp 400 Euro für die ehrenamtliche Arbeit als Entschädigung in den Ortsteilen, weil sie eben für viele dann doch häufiger ansprechbar sind als der normale Gemeindevertreter, ne? Weil vor Ort man Sprechstunden abhält, permanent unterwegs ist und immer ein offenes Ohr für die Bevölkerung hat. Und natürlich auch die wichtige Funktion übernimmt, dass man als Sprachrohr der Gemeindeverwaltung ein Stück weit die Sorgen und Bedürfnisse ausnimmt und dann eben auch als Katalysator benutzt wird. Das alles ist zumindest für die Gemeindevertreter und Ortsvorsteher und so nachzulesen in der Entschädigungssatzung der Gemeinde Großbären. Was man jetzt immer ein bisschen unterschätzt, dass unabhängig davon, was sie an Geld bekommen, gibt es auch, gerade wenn sie das parteipolitisch ein bisschen betrachten, dann gibt es eine sogenannte Mandatsträgerabgabe. Das heißt, die Parteien verpflichten ihre Mitglieder, die für sie im Bundestag, Landtag, Bürgermeister, Landrätin sind, dazu, dass sie ein Stück weit von ihrem Entgelt dann im Endeffekt auch der Partei spenden. Es sind bei den, wenn sie Kreistagsabgeordneter sind, die kriegen irgendwie, ich glaube, 250 Euro im Monat. Da sind es dann irgendwie 15%, die du abgeben musst an eine Partei. Das ist, ja, wie soll ich sagen, es ist nicht Pflicht, aber es ist natürlich verpflichtend, dass man bei der nächsten Wahl dann auch wieder aufgestellt werden wird, weil dafür sind Parteien ja letztlich da. Sie unterstützen den demokratischen Willensprozess oder ja, böse Zungen sagen auch immer, sie haben ihn inzwischen fest im Griff. Ja, das ist so. Aber wenn man über Geld spricht, normalerweise spricht man ja nicht über Geld, man möchte das immer so ein bisschen verschweigen, aber im Beamtenrecht und auch in der Demokratie überhaupt gehört auch immer Transparenz dazu und dann gehört auch Transparenz natürlich zu der Einkommenssituation dazu. Also das ist durchaus so, dass ich würde immer sagen, wenn ich jetzt unsere Gemeindevertretung sehe, dann gibt es bestimmt, naja, wir sind 18 Gemeindevertreter plus der eine Bürgermeister, gibt es bestimmt 3, 4, die mehr verdienen als der Bürgermeister, aber sie letztlich auch ja dafür eine Leistung erbringen und das eben alles nur ehrenamtlich machen. So viel von mal dazu, ne, wie viel man verdient. Vielleicht stelle ich den Text, den ich jetzt gerade mir so erarbeitet habe, dann auch nochmal online, dass man das vielleicht dann sehen kann. Ansonsten, ihr seht, Demokratie kostet Geld und am Gelde hängt's, zum Gelde drängt's. Das ist dann auch interessant, warum sich viele Leute gegebenenfalls auch um ein Mandat bemühen. Man tut es dann sicherlich auch nicht nur, um seine politischen Wünsche und Ziele durchzusetzen, sondern vielleicht auch, um ein gesichertes Einkommen für mehrere Jahre zu haben. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Und es gab in dieser Woche einen Bauausschuss oder wie er richtig heißt, Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen. Obwohl der Schwerpunkt in diesem Ausschuss schon ganz klar Bauvorhaben sind und alles, was so in unserer Gemeinde sich diesbezüglich tut. Und wenn ich diesen Ausschuss beschreiben sollte, dann würde er für mich das Prädikat merkwürdig bekommen. Warum merkwürdig? Weil alle Beratungspunkte immer irgendwie mit Unklarheiten beseelt waren. Also es sind meistens Fragen aufgetaucht und zwar mehr Fragen, als man wahrscheinlich damit gerechnet hatte. Und das führte dann dazu, dass irgendwie mir für diese Vorhaben dann letztlich der Ausschuss keine Empfehlung aussprechen konnte oder wollte. Wir fangen mal an. Der erste Punkt war Regenentwässerung im Wiesengrund. Also wir haben im Wiesengrund eine Betonstraße, wer sie kennt, die geht von der Gens-Hagener ab und hat hinten so einen, naja, wie soll ich sagen, so einen kleinen Wendekreis. Ne? In der Mitte steht ein Baum und so. Und jedenfalls, da ist die Planung, dass man die Straße entwässert. So. Dann war es interessant, dass der Grund für diese Entwässerung war, dass die Straße bei Starkregen immer wirklich so bis zum Ende durchrauscht, bis Richtung Dillo-Graben. Das ist für die Anlieger, die dort wohnen, sicherlich nicht schön, aber die Grundaussage für diese Regenentwässerung zu bauen war, so steht es auch in der Prio-Liste drin, dass ein Anlieger dort ein Bauvorhaben hat mit einer Tiefgarage, wo ich immer sage, wie kann man dann ein, ich sag mal, dieses Bauvorhaben genehmigen, wenn man sagt, dadurch muss man auf einmal die komplette Straße entwässern. Also mal zum Kenntnis, wie man sich das vorstellt. Also der am Wiesengrund, der geht von der Straße vorne bis nach hinten und soll dann dort über die Ecke dann hinaus Richtung Lelograben entwässert werden, weil die Straße, wie gesagt, Wassermengen, große Wassermengen nicht aufnehmen soll. So, die erste Planung ist jetzt 80.000 Euro kostet das. Da sagte dann der Architekt, der das vorgestellt hat, schon so beiläufig, naja, wir werden wahrscheinlich eher bei 100 landen. So, das kann man jetzt gut finden oder weniger gut finden, aber im Laufe des Gesprächs kam dann raus, dass der Landkreis ja schon Straßengräben gebuddelt hat, um seine Kreisstraße, das ist die Gens-Hagener Straße, also die heißt ja K7241, dort zu entwässern. Das heißt, man hätte sich damals, seit der Landkreis das gebaut hat, sich dort anschließen können. Und der Architekt, der hat nämlich damals sogar diese Entwässerung für den Landkreis gebaut, der meinte dann eben, ja, das wäre überhaupt kein Thema. So beiläufig, wo man dann auch sagt, ja, warum haben wir denn als Gemeinde nicht reagiert? Und dazu gab es dann nur Schweigen. Das ist dann immer ärgerlich, wenn man dann hinterher feststellt, okay, man hätte sich vielleicht die ganze Arbeit sparen können. Jedenfalls, so weit, so gut. Also es war schon merkwürdig, dass man dann für einen, damit der seinen Keller da nicht vollläuft, den er erst noch bauen muss, der steht noch gar nicht, sollen wir als Gemeinde und damit auch der Steuerzahler 100.000 Euro ausgeben. Das ist schon mal, naja, ich sage mal so, das kann man schon mal hinterfragen. Interessant war dann vielmehr, dass eine Frage auftauchte, wo es auch keine Antwort zu gab. Ja, ist das überhaupt eine Straße? Ist das überhaupt, müssen nicht gegebenenfalls sogar die Anlieger dran beteiligt werden? Und das war ganz interessant, weil erst hieß es, ja, nee, es ist eine Straße. Dann kamen natürlich schon Zweifel auf, weil ob alle betonversiegelten Flächen wirklich eine Straße sind und so als Straße auch gewidmet wurden damals, das muss nochmal geprüft werden. Weil wenn dem nicht so ist, dann ist diese Baumaßnahme eine sogenannte Ersterstellung einer Straße. Und da gilt dann Baugesetzbuch und das heißt, die Anlieger müssen je nach Grundstücksgröße insgesamt 90% der zu zahlenden Baumaßnahme tragen. Das würde heißen, wenn es 100.000 Euro kostet, zahlt die Gemeinde nur 10.000 und 90.000 muss sie sich dann von den Anliegern zurückholen. Na, da kann ich mir gut vorstellen, dass die Anlieger sich da auch schon freuen werden. Mal unabhängig davon, dass durch diese ganzen Entwässerungsgräben, die dann kommen, auf dieser Straße so gut wie keine Parkplätze mehr vorhanden sind. Aber gut, das war ein Thema, was ich als, oder nicht nur ich, sondern alle Gemeindevertreter, die haben uns alle ein bisschen fragend angeguckt, durchaus als dahinter merkwürdig empfanden. So, dann gab es das nächste, das war das Bauvorhaben im Theodor-Echtermeier-Weg. Der Bauherr dort, der möchte das Asylwohnheim, was wir zurzeit haben, großspurig umbauen und möchte dort in der Summe, ich glaube, irgendwie 56 Apartments einrichten in diesem Komplex. Und unsere Stellplatzung ist da eigentlich relativ klar. Die sagt nämlich, für jede Wohneinheit, und das ist dann ein Apartment, musst du 2 Stellplätze schaffen. Ja, und zurzeit geht er davon aus, die wollen dort 223 Betten, planen sie dort mit 46 Stellplätzen. Und da war es dann ziemlich erstaunlich, dass man uns einen sogenannten städtebaulichen Vertrag vorgelegt hat zwischen dem Bauherrn und der Gemeinde. Nämlich indem die Gemeinde sagt, okay, komm, du musst baust die 46 Stellplätze und wenn du dann wirklich mal es dann umnutzt zu einem richtigen Apartment-Wohnheim, weg von einem Asylwohnheim, dann musst du bitte die weiteren 112 oder die rechnerisch 112 erforderlichen Stellplätze bringen. Also das heißt, man ist eigentlich ohne Not von vornherein schon über 80 Stellplätze runtergegangen, wo man dann schon sagen muss, das verstehe ich jetzt nicht und das war uns nicht klar, weil er, wenn er irgendwann es dann doch wieder als Wohnheim nutzt, dann kann eigentlich sogar noch was ganz anderes passieren. Wir haben daneben das Institut und auf diesem Institutsgelände ist ja auch die Landesausbildung für Gärtner und die machen auch überbetriebliche Unterweisung, so nennt sich das ja. Und das heißt, da kommen aus gesamt Brandenburg dann Menschen dahin und übernachten da. So war es früher auch schon, bis das Gebäude Asylwohnheim wurde, war es ja dafür auch genutzt worden. Jetzt sind die gerade irgendwo in Telto untergebracht, aber de facto, wenn man dann wirklich 223 Betten hat und man macht große Veranstaltungen in der unterbetrieblichen Unterweisung, dann kann passieren, dass die 223 Leute alle mit Auto anreisen. Alle. Und das ist natürlich, das nimmt die Ecke da überhaupt nicht auf. Dafür haben wir uns dann ausgesprochen, dass wir gesagt haben, nee, der Vertragsgegenstand, so wie er jetzt ist, ist eigentlich nicht hinnehmbar, dass wir von uns aus, von vornherein sagen, wir setzen unsere Stellplatzsatzung außer Kraft, weil mit welcher Begründung will ich dann anderen Bauvorhaben sagen, ihr müsst bitte pro Wohneinheit 2 Stellplätze bringen, wenn wir in solchen Dimensionen dann da nicht genauso handeln. Da geht es um Konsistenz, also Gleichmäßigkeit von Entscheidungen. Und im Endeffekt hat dann der Ausschuss der Gemeindeverwaltung das wieder mit auf den Weg gegeben und gesagt, nee, hier müsst ihr nochmal nachverhandeln, weil das derzeit einfach, das ist zu wenig. So, dann kam der nächste Punkt. Tagesordnungspunkt war dann Wochenmarkt auf dem Gutshof. Das geht ja schon eine Weile. Und da gab es jetzt riesig Schriftverkehr. Es wurden Fragen hin und her gewälzt. Und dann haben wir die Unterlagen da. Und die Unterlagen haben wir uns angeguckt. Und dann hat irgendeiner gesagt, mein Gott, das sind ja dieselben wie vor der Sommerpause. Und dann sagte die Verwaltung, ja, klar, wir pflegen doch hier nicht jede Veränderung ein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, doch, das ist die Aufgabe von Verwaltung. Ja, ne? Also die Politik trifft irgendwann die Entscheidung, wie es sein soll. Und das setzt bitte Verwaltung um. Und nicht, dass sie sagen, was sie hier, das ist kein Wünschtier, was die einsetzen können und was nicht, sondern das war dann, empfanden wir auch als merkwürdig, weil man nimmt sich Zeit und kann dann de facto doch keine Entscheidung treffen, weil die Vorarbeiten nicht gemacht sind. Das ist dann auch ärgerlich, das kommt dann noch dazu. So, das war auch zumindest merkwürdig. Und dann kamen drei Anträge, die der Ortsbeirat Heinersdorf gestellt hat. A, Markierung der Stellflächen im Ortsteil Heinersdorf, weil in der Kurve in Heinersdorf, wenn man hinterm Ortseingangsschild ist, dann ist es so, dass die häufig zugeparkt ist und dann fährt man wirklich auch einen Augenblick im Blindflug. Und das wollte man entschärfen, zumal gerade die Feuerwehr häufiger mal in die Situation kommt, dass vielleicht sogar ein LKW ihr entgegenkommen kann und dann passt weder Feuerwehr und LKW, dann passt da keiner durch, sondern einer muss dann zurücksetzen. Das ist bei einer Feuerwehr in einer Krisensituation einfach blöd, wenn sowas passiert. Ne? Zwei LKWs passen da nicht vorbei. Und wir haben hinter auf dem Gutshofgelände ja nach wie vor diese Spedition. Okay, das war also auch schon merkwürdig und die Verwaltung hat uns eigentlich erklärt, warum das nicht geht. Ich muss ehrlich sagen, das ist so für mich immer eine Argumentation. Es gibt sicherlich rechtliche Gründe, warum was nicht geht und warum was geht. Aber wo ist denn das Problem, eigentlich Lösungen aufzuzeigen? Und dann hat der Ausschuss gesagt, dann nehmt doch bitte Kontakt mit dem Straßenverkehrsamt auf, macht doch bitte eine Ortsbegehung und versucht eine Lösung zu finden, die das Problem, was vorhanden ist, entschärft. Da gibt es ein Problem, dann muss man eine Lösung suchen und nicht sagen, warum das Problem ein Problem ist. Das bringt ja keinem weiter. Der nächste Antrag des Ortsbeirates Heinersdorf war die Errichtung von Spielplätzen, einerseits in Birkenhain, andererseits in Birkholz. Und auch bei beiden wurde natürlich gesagt, warum, was, wieso eigentlich nicht geht. Ich hätte mir gewünscht, dass man von vornherein schon eigentlich mal sagt, okay, pass auf, wir gucken mal uns die Flächen an. Und dafür haben wir die Verwaltung jetzt auch dafür zu begeistern können, dass sie sich die Flächen einfach mal anguckt, was da geht und einfach mal eine Grobkostenschätzung macht. Und dann ist es eine politische Entscheidung der Gemeindevertretung, ob sie in Birkholz oder in Birkenhain anhand der Anzahl der Kinder, die dort sind, auch sagt, okay, wir errichten einen Spielplatz. Das ist dann eine politische Entscheidung, aber die muss eben auch vorbereitet werden. Das war eben so ein bisschen doof, weil man nur immer was zu lesen bekommen hat, warum was nicht geht. Und das ist einfach, das ist wie gesagt merkwürdig und das ist auch ärgerlich, weil es natürlich ein Stück weit die Zeit der Menschen, die da sitzen, auch in Anspruch nimmt und das muss ja so nicht sein. Aber wir sind guter Dinge, dass das jetzt wieder vorangeht.
Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch?
Tja, was gab es noch? Es gab noch einen Hauptausschuss und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war eigentlich geplant, dass ich da war, aber ich habe dann leider mit dem Auto etwas länger gebraucht. Ich habe über eine Stunde im Stau gestanden und das ist einfach auch mal das Prickelnde, wenn es auch manchmal blöd ist, dass man dann auf einmal eben aufgrund von beruflichen Belangen seine ehrenamtliche Arbeit eben nicht so tun kann, wie man gerne möchte. Egal, ich werde mal schauen, ob ich welche Informationen noch auf den Hauptausschuss rauskriege und werde euch dann sicherlich vielleicht, wenn was Wichtiges war, es einen in der nächsten Sendung mit auf den Weg gehen. Aber auch das ist Kommunalpolitik, dass man, auch wenn man sich bemüht, alle Termine wahrzunehmen, es doch immer mal passieren kann, dass man einen Termin vielleicht dann doch nicht wahrnehmen kann.
Und Dirk, was hat dich in dieser Woche begeistert?
Tja, was hat mich begeistert? Ich habe eigentlich Grund zu feiern. Wir als Team haben Grund zu feiern, weil der Podcast Großbären Insight inzwischen seinen ersten Geburtstag feiert. Am 14. August 2020 habe ich, ich will nicht sagen in einer Nacht- und Nebel-Aktion, aber ich habe am Küchentisch gesessen und habe dann die erste Aufzeichnung mit dem Handy gemacht. War sicherlich technisch nicht ganz so schön. Ich habe den Text durchgesprochen, also ohne Pausen. Dann hat man wahrscheinlich auch mehrere An- und Absätze, also technisch bei weitem nicht auf dem Niveau wie jetzt und auch sprachlich wahrscheinlich auf dem Niveau wie jetzt. Und wie alles im Leben muss man wachsen. Das werden wir als Team auch weiterhin tun. Wir werden es als Podcast auch weiterhin tun. Wir werden uns verändern. Wir werden immer mal auch neue Dinge vielleicht ausprobieren. Das Jahr war ja geprägt, wenn man mal ehrlich ist, durch den Coronavirus und die damit verbundene Pandemie und damit verbunden mit einem Lockdown und eigentlich ganz wenig, leider ganz wenig Veranstaltungen. Ich hätte mir gewünscht, in diesem Jahr mehr Veranstaltungen zu machen, weil dann hätte man nämlich auch mal das Außenmikrofon nutzen können und hätte einfach mal, wäre irgendwann mal zu einem Fest gegangen und hätte mal die Leute befragt und hätte da mal einen Beitrag draus machen können. Auch die Interviews, die ich gemacht habe, habe ich häufig im persönlichen Treffen gemacht, was dann zunehmend schwieriger wurde, weil natürlich die Pandemie Angst, ja, auch das ist vielleicht typisch deutsch, weiß ich nicht, dass wir uns sehr schnell zurückziehen und dann eben aus Vorsicht dann manchmal ist auch übertreiben. Aber einerseits ist das immer so ein schmaler Grat zwischen der individuellen Angst, die man vielleicht hat, sich anzustecken und gleichzeitig über ein vielleicht ein bisschen Gelassenheit auch darüber, was so passieren kann. Also wir sind stolz als Team. Wir sind stolz, dass wir jetzt ein Jahr den Podcast haben. Er hat sich schon in die Herzen einiger Zuschauer gebrannt, möchte ich mal sagen. Ich habe eine treue, ja, inzwischen auch große Zuhörerschaft. Ich habe auch Menschen, die dieses Format ablehnen. Naja, dass die mich als Person ablehnen, ist eh klar. Ich bin gerade wieder vom politischen Gegner als Narzisst beschimpft worden und ich finde das so lustig, im politischen Raum jemanden als Narzissten, also selbstverliebt zu bezeichnen, ist ganz interessant, weil jeder, der sich in diesem politischen Raum begibt, hat narzisstische Züge. Das muss man einfach auch so nüchtern festhalten. So gesehen war das dann eher keine Beleidigung für mich, es war eine Tatsachenbeschreibung. Die Frage ist eben, von den vielen, die da sitzen, die narzisstische Züge haben, hat man zu viel. Ne? Das ist dann wie immer, die Menge macht das Gift, sagte ein Rhetoriktrainer mal von mir. Wie immer im Leben ist das so. Ich habe auch Menschen, die diesen Podcast ablehnen, als schwarzen Kanal betiteln und mich dabei beschimpfen und so. Aber auch das, ich sag mal, Neid muss man sich erarbeiten. Ne? Mitleid kriegt man geschenkt. Wir als Team sehen das immer, also wir werten das ja auch manchmal aus. Ne? Sitzt man dann zusammen und bespricht so die nächste Sendung, teilweise in Videokonferenzen und dann erzählt man so ein bisschen, was passiert ist, wer einen darauf angesprochen hat. Und das Interessante ist ja, viele fragen immer, ja, wer ist denn alles in deinem Team? Und ich neige inzwischen dazu, das jetzt nicht so offen kundzutun, weil es uns ganz andere Informationen beschafft. Ja, also man kriegt ein viel offeneres Bild, wenn man vielleicht einfach nur zuhört und nicht jeder weiß, dass die vielleicht auch in unserem Team mitarbeiten und uns hier und da eben auch mal Tipps und Gerüchte präsentieren etc. Und wir haben durchaus einen journalistischen Anspruch, das ist durchaus so. Ich fand es ganz interessant, bei der letzten Veranstaltung hat der Bürgermeister die Presse namentlich vorgestellt und dann auch sogar den Podcast namentlich vorgestellt und fragte, als was ich dann da bin, als Gemeindevertreter oder als Großbären Insight. Und da habe ich gesagt, ich bin ganz klar als Presse hier. Und das führte zu etwas verdutzten Gesichtern, aber auch das gehört dazu. Also wir sind stolz, das können wir sicherlich auch sein, ein Jahr. Aber wir wissen auch selber, wir haben noch Potenzial, wir können noch mehr machen, wir können noch anders machen. Ihr seid immer aufgefordert, auch Teil des Teams und Teil einer Sendung zu werden. Es gibt durchaus Möglichkeiten, sogar mündlich Kommentare hier drauf zu sprechen. Das gibt das System her. Schreibt mir eine E-Mail, wie auch immer. Also wir freuen uns über jedes Feedback. Sicherlich über Positives etwas mehr, aber wir freuen uns über jedes Feedback. So, das war's. Somit geht auch die Jahresjubiläumssendung einmal vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Großbären Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Persönlich, per Mail, per Brieftaube, wie auch immer. Per Mail geht's unter info@großbäreninsight.de. Großbären Insight als ein Wort geschrieben. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende, eine schöne Zeit. Wir hören uns nächste Woche. Euer Dirk Steinhausen.